Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer Sendereihe Katechismus. Wie jeden Dienstag wollen wir auch heute wieder fortfahren, die Sakramente zu betrachten und das, was der Katechismus der katholischen Kirche dazu sagt. Dazu darf ich wieder recht herzlich Herrn Dekan Ludwig Gschwind begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Dekan Gschwind ist bereits seit 1968 Priester, er ist zurzeit Dekan, also der Chef im Dekanat Krumbach in Schwaben. Heute machen wir weiter im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 318. Soweit waren wir gekommen. Wir sind im Moment dabei, verschiedene Aspekte der Sakramente so zu betrachten, und zwar die Sakramente Christi, die Sakramente der Kirche, die Sakramente des Glaubens, die Sakramente des Heils und die Sakramente des ewigen Lebens. Es ist jetzt nicht so, dass die Taufe meinetwegen ein Sakrament Christi ist und die Firmung ein Sakrament der Kirche und so weiter, sondern das sind Aspekte von der verschiedenen Sakramente.
Ja, die Sakramente sind von Christus eingesetzt. Das ist also das Erste, was wir uns merken müssen. Die Sakramente von Christus eingesetzt und werden von der Kirche sozusagen gespendet.
Genau, und in dem Kapitel, in dem wir uns momentan befinden, werden eben verschiedene Aspekte in verschiedenen Abschnitten herausgestellt, die Sakramente Christi, die Sakramente der Kirche, die Sakramente des Glaubens, die Sakramente des Heils und die Sakramente des ewigen Lebens. Und wir sind nun angelangt bei den Sakramenten des Glaubens auf der Seite 318 im Katechismus der katholischen Kirche. Da steht: Christus hat seine Apostel gesandt, um in seinem Namen allen Völkern zu verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Sendung zu taufen und damit die sakramentale Sendung ist inbegriffen in der Sendung zu evangelisieren. Denn das Sakrament wird vorbereitet durch das Wort Gottes und durch den Glauben, der diesem Wort zustimmt. Das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes. Die Verwaltung der Sakramente fordert die Verkündigung des Wortes, sind doch die Sakramente Geheimnisse des Glaubens, der aus der Predigt hervorgeht und durch die Predigt genährt wird.
Die Apostel, die haben ja von Anfang an das Wort Gottes verkündet, sind hinausgegangen und die Menschen haben gefragt, was sollen wir jetzt tun? Das Erste war, was man ihnen gesagt hat, kehrt um. Und das Zweite, lasst euch taufen. Und so ist es durch die Jahrhunderte hindurch geschehen, dass das Wort Gottes unablässig verkündet wird. So ist es ja bei unseren Vorfahren auch gewesen. Die Missionare, die zu uns gekommen sind, zunächst einmal zur Zeit der Römer, waren es Missionare, die die frohe Botschaft verkündet haben. Denken Sie an die heilige Afra und andere Heilige, die zum Glauben gefunden haben. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes und später dann die iroschottischen Wandermissionare, die durch das Land gezogen sind, ein Kolumban, ein Kilian, ein Kolonat, ein Totnan, die die frohe Botschaft verkündet haben, und die Menschen sind dann zum Glauben gekommen, haben nach der Taufe verlangt. Der Bonifatius, der das Ganze dann organisiert hat und darauf geachtet hat, dass die Taufe auch in rechter Weise gespendet wird. Er ist denn damals ja auch auf manche Missstände gestoßen, wo man sehr oberflächlich manches getan hat, wo Bonifatius den Leuten auf die Finger geschaut hat, damit sie das dann auch in rechter Weise tun. Also zunächst einmal gilt es, das Wort Gottes zu verkünden. Und das gilt bis zum heutigen Tag, dass das Wort Gottes weitergesagt werden muss und dass Menschen dadurch zum Glauben kommen. Unsere Kirche muss ja auch wieder viel stärker missionarisch werden, also bei uns in Deutschland, missionarisch. Und zwar nicht so, dass man sich da nur auf den Pfarrer verlässt, sondern jeder Einzelne muss die frohe Botschaft weitertragen, damit Menschen zum Glauben kommen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Glauben den Sakramenten immer vorgeschaltet. Das heißt, erst kommt der Glauben, dann die Sakramente.
Ja.
Wieso gibt es dann in der katholischen Kirche jetzt zum Beispiel die Kindstaufe? Weil das Kind als Baby kann man ja noch nicht glauben.
Ja, die Taufe ist natürlich ein so großes Geschenk, dass man das dem Kind gar nicht vorenthalten darf. Der Glaube ist in diesem Fall von den Eltern, von den Paten sozusagen gegeben. Die Eltern und Paten bekennen stellvertretend für das Kind den Glauben. Und das Kind wächst ja hinein in den Glauben der Familie. Und da hapert es ja auch manchmal. Aber Voraussetzung ist eigentlich der Glaube. Aber die Sakramente, die wirken ja dann doch in einem noch viel tieferen Sinn. Ich habe also schon Dinge erlebt, wo man ja als nüchterner Mensch so sagen würde, also das Kind, das kannst du ja nicht gut taufen. Die Eltern, da ist ja so wenig da. Und habe dann erleben dürfen, dass die Gnade Gottes doch in einer eigenartigen Weise oft Dinge zum Guten hinführt, wo dann durch das Kind Eltern zu einem Glauben kommen, zum Glauben kommen, wiederkommen, ihn wiederfinden. Also das, die Gnade Gottes geht manchmal ihre ganz besonderen Wege, aber die Kindertaufe, die ist also schon sehr früh natürlich in der Kirche da gewesen, aber es hat auch Zeiten gegeben, wo die Kindertaufe eben nicht so gepflegt worden ist. Denken Sie an den heiligen Basileus, denken Sie an den heiligen Gregor von Nazianz, die erst in einem Alter von etwa 20 Jahren getauft worden sind, aber später dann auch das beklagt haben. Die waren also dann sehr starke Verfechter auch der Kindertaufe, weil sie gesagt haben, man hat uns die Gnade so lange vorenthalten. Also man muss da immer sehr vorsichtig sein und dran denken, dass Kinder am Glauben der Eltern teilhaben, aber die Eltern natürlich da auch eine große Verantwortung haben. Das darf man auch nicht übersehen.
Und man sollte da natürlich auch nicht so buchhalterisch denken, so erst der Glaube und dann das Sakrament. Das ist, denke ich, nicht ohne Grund von der Kirche auch so eingerichtet, dass man eben diese Gnadengaben auch bekommt und Gott findet dann auf jeden Fall auch seine Wege.
Ja, also der Glaube muss natürlich schon vorhanden sein, wenn einer erwachsen wäre. Also wenn einer da jetzt bloß sich taufen lassen würde, damit er in einer kirchlichen Einrichtung angestellt wird, das wäre natürlich schon zu wenig.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Die Sakramente sind hingeordnet auf die Heiligung der Menschen, den Aufbau des Leibes Christi und schließlich auf die gottgeschuldete Verehrung. Als Zeichen haben sie auch die Aufgabe der Unterweisung. Den Glauben setzen sie nicht nur voraus, sondern durch Wort und Wirklichkeit nähren sie ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an. Deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens. Der Glaube der Kirche geht dem Glauben des Einzelnen voraus, der aufgefordert wird, ihm zuzustimmen. Wenn die Kirche die Sakramente feiert, bekennt sie den von den Aposteln empfangenen Glauben. Deshalb gilt das alte Prinzip Lex orandi, Lex credendi.
Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Also das Gebet und der Glaube hängen also ganz eng zusammen.
Ja. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens, ja. Die Kirche glaubt so, wie sie betet. Die Liturgie ist ein grundlegendes Element der heiligen, lebendigen Überlieferung. Darum darf kein sakramentaler Ritus nach dem Belieben des Amtsträgers oder der Gemeinde abgeändert oder manipuliert werden. Selbst die höchste Autorität in der Kirche kann die Liturgie nicht nach Belieben ändern, sondern nur im Glaubensgehorsam und in Ehrfurcht vor dem Mysterium der Liturgie. Da die Sakramente die Gemeinschaft im Glauben in der Kirche zum Ausdruck bringen und entfalten, ist die Lex Orandi eines der wesentlichen Kriterien des Dialogs, der die Einheit der Christen wiederherzustellen sucht.
Also die Gemeinschaft des Betens, das ist ja das, was wir mit den Christen allen gemeinsam haben, zum Beispiel das Vaterunser, auch das Glaubensbekenntnis. Also grundlegende Gebete, die uns gemeinsam sind, natürlich die Heilige Schrift, das sind Dinge, die uns gemeinsam sind und da weist ja die katholische Kirche immer wieder darauf hin, dass man diese Dinge vor allen Dingen pflegen soll. Wir haben ja gegenwärtig immer wieder den Ruf nach dem gemeinsamen Abendmahl, wenn man daran denkt, dass die evangelische Kirche erst seit wenigen Jahren die Gemeinschaft mit den reformierten Protestanten hat, also dass innerhalb der Protestanten es so lange gedauert hat, bis sie eine Abendmahlgemeinschaft haben, also dass ein Lutheraner bei den Reformierten zum Abendmahl gehen kann und umgekehrt, dann muss man auch da schon auch mit einer gewissen Geduld die Dinge angehen und dran denken, wie die katholische Kirche eben Abendmahl versteht. Also die Sakramente sind aus der Gemeinschaft, dem Glauben der Kirche zu verstehen und, wie gesagt, es kommt darauf an, dass wir im Glauben immer mehr wachsen.
Es ist also auch ein ökumenischer Anteil hier in den Sakramenten enthalten, der uns eben auch einlädt dazu, mit den anderen ins Gebet hineinzutreten. Gut, dann gehen wir nun über zu den Sakramenten des Heils, zu diesem Aspekt der Sakramente. Die im Glauben würdig gefeierten Sakramente verleihen die Gnade, die sie bezeichnen. Sie sind wirksam, denn in ihnen ist Christus selbst am Werk. Er selbst tauft, er selbst handelt in seinen Sakramenten, um die Gnade mitzuteilen, die das Sakrament bezeichnet. Der Vater erhört stets das Gebet der Kirche seines Sohnes, die in der Epiklese eines jeden Sakraments ihren Glauben an die Macht des Heiligen Geistes zum Ausdruck bringt. Wie das Feuer alles, was es erfasst, in sich verwandelt, so verwandelt der Heilige Geist das, was seiner Macht unterstellt wird, in göttliches Leben. Dies ist der Sinn der Aussage der Kirche, dass die Sakramente ex opere operato, also wörtlich aufgrund der vollzogenen Handlung wirken. Das heißt, sie wirken Kraft des ein und für alle Mal vollbrachten Heilswerks Christi. Daraus folgt, das Sakrament wird nicht durch die Gerechtigkeit des Menschen, der das Sakrament spendet oder empfängt, sondern durch die Kraft Gottes vollzogen. Sobald ein Sakrament der Absicht der Kirche gemäß gefeiert wird, wirkt in ihm und durch es die Macht Christi und des Geistes, unabhängig von der persönlichen Heiligkeit des Spenders. Die Früchte der Sakramente sind auch von der inneren Verfassung ihres Empfängers abhängig. Die Kirche sagt, dass die Sakramente des neuen Bundes für die Gläubigen heilsnotwendig sind. Die sakramentale Gnade ist die jedem Sakrament eigene, durch Christus gespendete Gnade des Heiligen Geistes. Dieser heilt und verwandelt alle, die ihn empfangen können, indem er sie dem Sohn Gottes gleichgestaltet. Die Frucht des sakramentalen Lebens besteht darin, dass der Geist der Gotteskindschaft den Gläubigen Anteil an der göttlichen Natur schenkt, indem er sie mit der Lebenskraft des einzigen Sohnes des Erlösers vereint.
Also sehr wichtig ist, dass wir uns merken, dass die Sakramente völlig unabhängig vom Spender sind. Aber dass es auf der anderen Seite wichtig ist, dass der Empfänger sein Herz bereitet für das, was er empfängt. Also zum Beispiel bei der Heiligen Kommunion, dass er in rechter Weise sein Herz bereitet für den Empfang der Heiligen Kommunion, dass er beim Bußsakrament, bei der Heiligen Beichte, dass er bereit ist zur Umkehr und zum neuen Anfang. Nicht einfach, dass er jetzt da zum Beichten geht, ohne den Willen hat zur Umkehr. Das wäre ja dann verkehrt. Also es gehört schon immer dazu, dass man sein Herz in der entsprechenden Weise auf das Sakrament einstellt. Zum Beispiel vor der Heiligen Firmung, dass man da zum Beichten geht. Damit, wie gesagt, all die Gnaden, dann auch die Früchte wachsen können, die in diesem Sakrament drin liegen. Aber der Spender des Sakramentes, das ist also, er ist schon wichtig und es ist auch wichtig, dass er ein guter, heiligmäßiger Mensch ist. Aber auch wenn er das alles nicht wäre, wird das Sakrament immer gültig gespendet, weil es Christus ist, der hier handelt und nicht der Bischof, der Priester, der also erst in zweiter Linie sozusagen da tätig wird.
Aber ein Priester muss es schon sein, bei manchen Sakramenten zumindest.
Ja, natürlich.
Mhm. Aber die Taufe, die darf zum Beispiel jeder vollziehen.
Ja, das kann jeder. Also natürlich ist das nicht der Normalfall, dass jeder die Sakrament der Taufe spendet. Die feierliche Taufe, die wird immer vom Priester oder Diakon gespendet. Aber eine Nottaufe, die müsste jeder spenden können. Jeder katholische Christ müsste in der Lage sein, im Notfall das Sakrament der Taufe zu spenden.
Warum darf man denn dann im Notfall nicht auch meinetwegen das Bußsakrament spenden?
Ja, im Notfall braucht er nicht das Bußsakrament spenden, sondern im Notfall genügt ja die vollkommene Reue.
Wenn aber Gott jetzt in diesen Notfällen auch durch Nichtgeweihte wirkt, Warum wirkt er dann in Normalfällen nicht durch sie?
Ja, weil die Kirche immer sozusagen die Handelnde ist und die Kirche beauftragt. Und Jesus hat ja die Apostel beauftragt und in der Nachfolge der Apostel wirken die Bischöfe und Priester.
Dieser Abschnitt hieß jetzt die Sakramente des Heils. Warum ist der so überschrieben? Es geht ja eigentlich wiederum nur darum, dass derjenige, der das Sakrament spendet, eben durch diesenjenigen Christus selbst wirkt. Warum heißt das Sakramente des Heils?
Ja, weil die Sakramente zum Heil führen, weil sie heilsnotwendig sind, weil jeder Christ durch die Sakramente auf den Weg des Lebens geführt wird, hin zum ewigen Leben. Also sie sind heilsnotwendig. Also die heilige Taufe ist etwas, was den Menschen natürlich in einer großartigen Weise in eine Beziehung mit Gott bringt und mit Jesus Christus. Und dann die anderen Sakramente, das Sakrament der Buße, das Sakrament der Eucharistie, das führt uns ja in eine ganz tiefe und innige Gemeinschaft mit dem Herrn hinein und auch stärkt auf dem Weg des Glaubens, auf dem Weg des Heiles, der hinführt zum ewigen Leben. Das gilt dann von der Krankensalbung, ja, also von den Sakramenten, von dem Sakrament der Ehe, wo die beiden Partner sich gegenseitig stützen und helfen auf dem Weg zum Himmel mit der Gnade Gottes. Man muss ja mit der Gnade Gottes auch mitwirken.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung. Unser Thema heute, die Sakramente. Wir schlagen wieder nach im Katechismus der katholischen Kirche, was genau dort steht über die Sakramente. Wir befinden uns zurzeit auf der Seite 320. Herr Dekan Gschwind, Sie haben gerade schon gesagt, die Sakramente sollen uns zum ewigen Leben führen. Sie sind heilsnotwendig. Und der nächste Abschnitt ist auch überschrieben mit Sakramente des ewigen Lebens. Dieser Aspekt, den jedes Sakrament in sich trägt. Die Kirche feiert das Mysterium ihres Herrn, bis er kommt und Gott alles in allen sein wird. Seit der Zeit der Apostel wird die Liturgie durch das Seufzen des Geistes in der Kirche zu ihrem Ziel hingezogen. Maranatha, die Liturgie nimmt auch am Sehnen Jesu teil. Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. In den Sakramenten Christi empfängt die Kirche jetzt schon das Angeld ihres Erbes. Sie hat bereits am ewigen Leben Anteil, während wir auf die selige Hoffnung und das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus warten. Der Geist und die Braut aber sagen, komm, komm, Herr Jesus. Der heilige Thomas von Aquin fasst die verschiedenen Bedeutungen des sakramentalen Zeichens wie folgt zusammen. Das Sakrament ist sowohl ein erinnerndes Zeichen dessen, was vorhergegangen ist, nämlich des Leidens Christi, als auch ein hinweisendes auf das, was uns durch Christi Leiden gewirkt wird, nämlich der Gnade, wie auch ein vorausdeutendes Zeichen, nämlich eine Vorankündigung der künftigen Herrlichkeit. Sakramente des ewigen Lebens. Wir hatten das bei der Liturgie schon mal besprochen, dass wir bei jeder Liturgiefeier sozusagen hier auf Erden, was ja kaum vorstellbar ist, eigentlich die himmlische Liturgie gleich mitfeiern.
Ja, wir sind also, das überschreitet ja Raum und Zeit, was da geschieht. Also da sind wir, einerseits schauen wir zurück auf das, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat. Auf der anderen Seite schauen wir vor auf das, was uns in der Ewigkeit erwartet. Also das ist immer dieses, wo drei Zeiten sozusagen ineinander gehen, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Das überschreitet Raum und Zeit. Und wo wir dann schon im Voraus Anteil haben an der ewigen Herrlichkeit, das ist uns ja viel zu wenig bewusst, dass ein Stück Himmel auf Erden jedes Mal in jeder heiligen Messe vorhanden ist.
Und in jedem Sakrament ist somit auch die Sehnsucht auf die Wiederkunft Jesu enthalten.
Natürlich, natürlich. Ich meine, jedes Sakrament ist ja darauf ausgerichtet. Jedes Sakrament hat die Ewigkeit, hat den Himmel im Blick.
Gut, dann fassen wir nochmal zusammen, was wir jetzt in diesem Kapitel gelesen haben. Das ist hier so grau untermalt im Katechismus der katholischen Kirche. Also die Sakramente sind von Christus eingesetzte und der Kirche anvertraute wirksame Zeichen der Gnade, durch die uns das göttliche Leben gespendet wird. Die sichtbaren Riten, unter denen die Sakramente gefeiert werden, bezeichnen und bewirken die Gnaden, die jedem Sakrament zu eigen sind. In Gläubigen, die sie mit der erforderlichen inneren Haltung empfangen, bringen sie Frucht. Also im Grunde, die Sakramente sind ein Treppchen in den Himmel. Die Kirche feiert die Sakramente als priesterliche Gemeinschaft, die gegliedert ist durch das Priestertum, das in der Taufe empfangen wird, und das der geweihten Amtsträger. Nochmal eine Frage, Priestertum, das in der Taufe empfangen wird, wie ist das jetzt zu verstehen?
Ja, das ist das allgemeine Priestertum. Mhm. Jeder, der getauft ist, hat am allgemeinen Priestertum teil. Er ist also da schon in einer besonderen Weise ausgezeichnet. Bei der Taufe sprechen wir davon, dass bei der Salbung, wenn der Chrisam gesalbt wird, bei der heiligen Taufe, da spricht der Priester, du wirst gesalbt zum Priester, König und Propheten. Ja, die Salbung zum Priester, König und Propheten. Also eine besondere Erwählung. Du bist ein, am Priestertum Anteil hat jeder, der getauft ist. Das ist das allgemeine Priestertum.
Dann fassen wir weiter zusammen. Der Heilige Geist bereitet die Gläubigen auf die Sakramente vor. Er tut dies durch das Wort Gottes und durch den Glauben, der mit aufgeschlossenem Herzen das Wort annimmt. Die Sakramente stärken so den Glauben und bringen ihn, also den Glauben, zum Ausdruck. Das sakramentale Leben bringt Frucht sowohl für den Einzelnen als auch für die Kirche. Diese Frucht besteht für jeden Gläubigen darin, dass er in Jesus Christus für Gott lebt, die für die Kirche darin, dass sie in der Liebe und in ihrer Sendung zum Zeugnis wächst. Radio Horeb, die Sendereihe Katechismus, heute mit dem Thema die Sakramente. Bevor wir uns nun ins nächste Kapitel des Katechismus der katholischen Kirche vorarbeiten, haben wir eine Hörerfrage. Frau Dr. Maria Adler, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte fragen, gibt es nur eine Taufe zwischen evangelischer und katholischer Kirche?
Vatikan, geschwind.
Ja, freilich. Also Taufe, die ist bei allen Christen eindeutig klar. Und wenn ein evangelischer Pfarrer tauft, dann ist es gültig getauft. Und wenn einer katholisch werden würde, ist diese Taufe anerkannt. Der wird also nicht nochmal getauft.
Aha, gut, das wollte ich nur wissen. Danke vielmals.
Dankeschön, Dank. Frau Dr. Adler.
Danke für die Sendung, ja.
Ja, bitteschön. Okay. Wiederhören. Dekan Geschwind, gibt es da überhaupt keine Unterschiede zwischen dem Akt der Taufe jetzt bei den Evangelischen und bei den Katholischen?
Ja, das Entscheidende ist ja die Spendung der Taufe. Also durch Übergießen des Wassers, in der orthodoxen Kirche durch Eintauchen ins Wasser, und die Spendung der Taufformel geschieht Taufe.
Da ist man sich also mal einig.
Ja, da ist man absolut einig. Es hat zwar mal eine Situation gegeben, wo manche getauft haben, ich taufe dich im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Das gilt natürlich nicht. Mhm. Das wäre keine gültige Taufspendung.
Ja.
Also es muss genau die Taufformel gesprochen werden, Josef, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann ist derjenige getauft.
Ja, jetzt hat uns gerade die Frau Wiesmann angerufen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich kam gerade zur Tür herein und hörte, dass es da um die Taufe geht und um die Gültigkeit. Und da wollte ich doch mal aus meiner Vergangenheit als Konvertitin mal noch einen Beitrag dazu leisten. Und zwar ist meine Taufe damals anerkannt worden, als ich konvertiert bin. Und dann habe ich erst viel später gehört von diesem Taufexorzismus. Und dann möchte ich dazu sagen, dass mir ein auch Konvertiert, der schon vor Jahrzehnten konvertiert ist, hat mir gesagt, früher wurden alle Konvertierten bedingungsweise nochmal getauft und ob man das nicht wieder einführt. Denn ich habe doch einen großen Unterschied gemerkt zwischen meiner Taufe früher und der bedingungsweisen nochmal Taufe mit Taufexorzismus. Und deswegen, das wollte ich nur beigetragen haben.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Herr Dekan Gschwind, Taufexorzismus, was ist das denn?
Ja, also bei der Taufe wird ja ein Exorzismus, also wo der dem Bösen widersagt wird, wo sozusagen dem Bösen ganz stark Widerstand geleistet wird. Dies war im alten Ritus sicher sehr viel stärker, ist aber im neuen Ritus auch vorhanden. Aber also die Spendung der Taufe hängt ja nicht mit dem vom Exorzismus ab. Da müssen wir ja bloß in die Heilige Schrift hineinschauen. Also die Apostel, die haben ja nicht voraus einen Exorzismus gebetet.
Die Dame hat jetzt auch irgendwas gesagt von wegen, dass man doch lieber nochmal taufen sollte. Das haben wir ja eigentlich gesagt, sollte man ja nicht tun.
Also wenn Zweifel bestehen würden, ob da gültig getauft worden ist, dann empfiehlt es sich schon. Aber normalerweise wird da schon gültig getauft. Also das müsste dann schon im Einzelfall geprüft werden. Also wenn da irgendwelche Bedenken da bestehen, aber in der Regel bestehen da keine Bedenken.
Ist dieser sogenannte Taufexorzismus denn nicht hauptsächlich bei Erwachsenentaufen überhaupt sinnvoll? Bei einem Kleinkind ist das dann nötig?
Ja, ich meine, das hängt zusammen natürlich mit der Erbschuld. Deshalb hat man da den Exorzismus gebetet. Aber wie gesagt, der wird auch heute gebetet, aber nicht mehr in dieser ausführlichen Form. Früher ist das also sehr viel ausführlicher gemacht worden.
Das zweite Kapitel ist überschrieben, die sakramentale Feier des Pascha-Mysteriums. Bevor ich jetzt anfange zu lesen, gleich mal eine Frage, Herr Dekan Gschwind. Das sieht mir jetzt so aus, als ob sich da ein bisschen was wiederholt, wenn ich hier wieder lese mit der himmlischen Liturgie, mit der Liturgie der Sakramente. Oder was ist denn das Besondere, was uns jetzt in diesem Abschnitt erwartet? Was ist Neue?
Ja, hier geht es jetzt darum, wie im Einzelnen die Feier der Sakramente sich vollzieht.
Also das Konkrete?
Ja, das geht ins Konkrete. Okay. Aber es ist zunächst schon auch noch sehr theologisch.
Gut, wir hoffen, dass Sie uns diese theologischen Formulierungen wieder nahebringen können. Die Katechese über die Liturgie erfordert zunächst das Verständnis der sakramentalen Grundordnung. Das war das erste Kapitel, was wir jetzt gehabt haben. In diesem Licht wird die Neuartigkeit ihrer Feier offenbar. In diesem Kapitel geht es daher um die Feier der Sakramente der Kirche. Es wird dargelegt, was in all den verschiedenen liturgischen Traditionen die Feiern aller sieben Sakramente gemeinsam haben. Das Besondere eines jeden Sakraments wird später erläutert, also das komplett Konkrete. Diese grundlegende Katechese über die Liturgie der Sakramente antwortet auf die ersten Fragen, die sich die Gläubigen diesbezüglich stellen. Wer feiert die Liturgie? Wie wird sie gefeiert? Wann wird sie gefeiert? Und wo wird sie gefeiert? Gut, Artikel 3, die Liturgie der Kirche feiern. Stellen wir uns also diesen Fragen. Wer feiert sie? Die Liturgie ist ein Tun des ganzen Christus. Die himmlische Liturgie feiern diejenigen, die bereits jenseits der Welt der Zeichen sind. Dort ist die Liturgie schon auf vollkommene Weise Gemeinschaft und Fest. Das heißt, im Jenseits meint das der Dekan, oder?
Ja, natürlich, das ist der Himmel.
Ja.
Also im Himmel, da ist die vollkommene Freude und da ist also die Liturgie in ihrer Vollendung. Was wir hier auf dieser Welt feiern, das ist ja zeichenhaft, Vorgeschmack sozusagen.
Wer feiert die himmlische Liturgie, ist auch die erste Frage nun eben. Die himmlische Liturgie, die Apokalypse des heiligen Johannes, die in der Liturgie der Kirche gelesen wird, offenbart zunächst. Ein Thron stand im Himmel, auf dem Thron saß einer, Gott der Herr. Sodann sieht der heilige Johannes das Lamm, das aussah wie geschlachtet. Es ist der gekreuzigte und auferweckte Christus, der einzige Hohepriester des wahren Heiligtums, der zugleich opfert und geopfert wird, darbringt und dargebracht wird. Schließlich zeigt sich ein Strom Wasser des Lebens. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Eines der schönsten Sinnbilder für den Heiligen Geist. Am Dienst des Lobpreises Gottes und an der Verwirklichung seines Planes sind alle beteiligt, die unter Christus, dem Haupt, erneut zusammengefasst sind. Die himmlischen Mächte, die ganze Schöpfung, in der Offenbarung dargestellt durch die vier Lebewesen, die Diener des Alten und des Neuen Bundes, die 24 Ältesten, das neue Volk Gottes, die 144.000, insbesondere die für das Wort Gottes hingeschlachteten Blutzeugen und die heilige Gottesmutter, die Frau, die Braut des Lammes. Und schließlich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. An dieser ewigen Liturgie lassen uns der Geist und die Kirche teilnehmen, wenn wir in den Sakramenten das Heilsmysterium feiern.
Diese Texte, die kommen uns ja vor allen Dingen an Allerheiligen jedes Jahr zu Bewusstsein, wo wirklich da dran gedacht wird, wer alles im Himmel ist und die alle an der himmlischen Liturgie Anteil haben. Menschen aus allen Nationen, allen Altersgruppen, allen Ständen, eine großartige Schar von Heiligen. Und dann, wir schauen immer auf die Heiligen, die wir mit Namen kennen, aber es gibt ja viele ungenannte Heilige, Menschen, denen auch wir schon begegnet sind, die heiligmäßig gelebt haben. Das, also da ist eine solche Fülle, die an dem ewigen Lobpreis Gottes teilhaben. Und wir dürfen sozusagen anteilig daran teilnehmen.
Ich finde das auch sehr schön, diese bildliche Sprache der Offenbarung einmal so klar dargelegt zu bekommen. Ich weiß nicht, wenn man zum ersten Mal die Offenbarung liest, ich habe sie, glaube ich, mit 14 oder 15 zum ersten Mal gelesen, dann kommt einem das vor wie so eine Horrorgeschichte oder wie so ein Cartoon, auf dem nur lauter bunte Gestalten aufeinander losgehen. Und das hat ja alles seinen tiefen Sinn. Vielleicht ist es nochmal ganz gut, sich das nochmal zu Gemüte zu führen.
Ja, die Offenbarung ist natürlich schon ein sehr schwieriges Buch, die Apokalypse. Und nicht umsonst hat die Kirche sich eigentlich ein bisschen schwer getan. Sie war also nicht immer im Kanon der Heiligen Schriften drin, gerade weil immer wieder auch Sektierer, die zum Anlass genommen haben, sozusagen ihr Süppchen damit zu kochen. Aber da in der Apokalypse, da ist natürlich schon einiger Zündstoff drin, aber auf der anderen Seite ist die Apokalypse voller großartiger Bilder, die auch wieder im Alten Testament großen Teils wurzeln. Es ist also schon eine große Schau. Es ist eine Vision. Und das zu deuten ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber da müsste man sich schon ganz gewaltig hineinknien, um die Exegese der Apokalypse im Einzelnen zu machen. Ich habe mal Vorlesung gehört über Apokalypse, aber da sind wir bloß vielleicht 3 Kapitel durchgegangen. Aber das war dann so großartig auch, was sich da auftut, was da im Einzelnen dahinter steht, wie das alles verflochten ist und wie das unablässig natürlich die Kirche der damaligen Zeit und dann auch wieder unsere Gegenwart zum Leuchten bringt. Das ist ja das Großartige auch.
Ist dann ebenfalls auch ein großes Abbild des Himmels, der ja eben auch zuerst mal nicht so gut zu verstehen ist, aber dann, je mehr man ihn kennenlernt und je mehr man ihn in ihn hineindringt, sich eben als etwas Wunderbares öffnet.
Ja, also der Himmel, das ist ja nicht das Schlaraffenland, das sich manche Leute da vorstellen und oder wie es in anderen Religionen manchmal dargestellt wird, was der Himmel da sein soll. Der Himmel, das ist einfach das Sein in der Gegenwart Gottes. Und das drückt ja die Apokalypse schon in einer großartigen Weise in ihren wirklich bewegenden Bildern aus. Diese Schau Gottes. Und das ist das, was wir vielleicht viel deutlicher machen müssen, was wir ja häufig verloren haben, das ist der Blick auf den Himmel. Das ist uns, glaube ich, irgendwo abhanden gekommen. Wir etablieren uns in dieser Welt so stark und fühlen uns so wohl, dass wir den Blick zum Himmel irgendwo ein wenig aus, ja, verloren haben.
Es ist ja sehr bezeichnend, dass die meisten Menschen den Weg zum Himmel meistens dann wiederfinden, wenn es ihnen ganz, ganz schlecht geht. Wenn sie also durch diese Dinge auf dieser Welt, an denen wir uns ja normalerweise so wunderbar ablenken können, keinen Gefallen mehr finden. Und insofern darf man dann auch froh sein, wenn ein Schicksalsschläge wieder Richtung Himmel buxieren.
Ja, das Leid spielt schon immer eine Rolle und das, und für den Christen ist das Leid sicher auch eine Berufung, mit Jesus seinen Weg zu gehen.
Also Leid eben auch als Hinweis zum Himmel. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Es ging jetzt momentan um die himmlische Liturgie, wer sie feiert. Das haben wir gerade gelesen in diesen schönen Bildern der Offenbarung. Nun kommen wir zu dem Abschnitt, wer feiert die Liturgie der Sakramente. Die ganze Gemeinde, der mit Christus dem Haupt vereinte Leib, feiert. Die liturgischen Handlungen sind keine privaten Handlungen, sondern Feiern der Kirche, die das Sakrament der Einheit ist, nämlich das heilige Volk unter den Bischöfen geeint und geordnet. Daher gehen sie den ganzen mystischen Leib der Kirche an, machen ihn sichtbar und wirken auf ihn ein. Seine einzelnen Glieder aber berühren sie auf verschiedenste Weise, entsprechend der Verschiedenheit von Stand, Aufgabe und tätiger Teilnahme. Darum gilt, jedes Mal, wenn Riten gemäß ihrer jeweiligen Eigenart eine gemeinschaftliche Feier mit Beteiligung und tätiger Teilnahme der Gläubigen mit sich bringen, soll betont werden, dass diese so weit wie möglich einer einzelnen und gleichsam privaten Feier dieser Riten vorzuziehen ist. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Was sagt er aus, Herr Dekan?
Ja, es wird halt betont, dass man die Gemeinschaft suchen soll und nicht so sehr die Vereinzelung. Also es ist ja immer die Gefahr, dass man, sich in Grüppchen zusammenfindet und dass die ganze Gemeinschaft dann aus dem Blick verloren wird. Die Kirche möchte schon, dass immer alle eingebunden sind. Also da müssen wir schon immer darauf achten, dass nicht bloß für Jugendliche, nur für Kinder, es soll immer alles mit einbezogen sein. Natürlich sollen die Kinder vorkommen, natürlich soll die Jugend vorkommen, aber wir dürfen auch die alten Leute nicht auf die Seite stellen und sagen, ihr seid jetzt auslaufende Modelle, für euch haben wir jetzt keine Zeit mehr, sondern wir müssen auf die Zukunft schauen, auf die Jugend und so weiter. Nein, man muss alles mit einbeziehen und das will die Kirche, alles im Blick behalten und alles miteinander verbinden, jung und alt und auch die verschiedenen Stände, die Gescheiten und die sich schwer tun. Also alle sollen mit einbezogen werden.
Wir sind alle gleich in der Gemeinde, also nicht alle gleich schlau oder nicht alle gleich schön und nicht alle gleich alt, aber wir sollten alle gleich behandelt werden.
Ja.
Gut, gehen wir weiter. Die Gemeinde, die feiert, ist die Gemeinschaft der Getauften, die durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist zu einem geistigen Haus und einem heiligen Priestertum geweiht wurden, damit sie geistige Opfer darbringen. Dieses gemeinsame Priestertum ist das Priestertum Christi, des einzigen Priesters, an dem alle seine Glieder teilhaben. Die Mutterkirche wünscht sehr, dass alle Gläubigen zu jener vollen, bewussten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, die vom Wesen der Liturgie selbst erfordert wird und zu der das christliche Volk, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentumsvolk, Kraft der Taufe, das Recht und die Pflicht hat.
Ja, da ist natürlich schon wichtig, dass man einfach auch eingeführt wird in die Mitfeier der Sakramente, in die Mitfeier der Eucharistie. Das wäre ja ungeheuer wichtig, dass der Einzelne ja weiß, was er tut. Und da kann man gar nicht genug dran arbeiten. Wir setzen ja immer, gerade wir Geistliche setzen immer voraus, dass Leute das alles so wissen. Also das muss man immer wieder erschließen. Und wenn man meint, jetzt wissen die das und jetzt ist das da, aber dann wird man wieder von vorne anfangen machen. Das ist also wie in der Schule, muss ich auch immer wieder wiederholen. Also ich merke es ja immer wieder, wenn ich mit den Kindern was gelernt habe und meine, das haben sie jetzt. Wenn ich 4 Wochen später danach frage, merke ich, hoppla, das ist schon wieder nicht mehr da.
Das Das glaube ich Ihnen sehr gerne. Es gibt ein schönes Buch, Büchlein von Pater Buob, die Eucharistiefeier, Übersetzung vom Geheimnis ins Deutsche. Und ich denke, so sehen das viele Leute auch. Wenn ich mit freikirchlichen Freunden rede, dann sagen die immer, oh meine Güte, ihr Katholiken, das ist alles so kompliziert, da muss man ja erstmal studieren oder muss man erstmal ja jahrelang sich damit beschäftigen, bevor man das überhaupt kapiert, was da in eurer Eucharistiefeier überhaupt passiert.
Fehlt es da? Dinge, die das auch ein bisschen deutlich machen. Ich habe jetzt auch gerade ein Buch veröffentlicht, die Messe mitfeiern. Da habe ich das Ganze so von der Herr sei mit euch übers Amen und all die Dinge im Einzelnen erklärt und versucht bewusst zu machen. Und ich denke, das liest sich nicht so schwer und ist auch mit vielen Beispielen versehen, so dass man das dann auch kennenlernen kann. Aber es ist ein unablässiges Bemühen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe mir das Buch auch durchgelesen, ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Liebe Zuhörer, wenn Sie es interessiert, von Dekan Ludwig Gschwind, die Heilige Messe mitfeiern, heißt es. Also liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben zu katechetischen Dingen, wenn Sie vielleicht auch ganz frisch in der katholischen Kirche sind, dann zögern Sie nicht, Ihren Pfarrer zu schocken mit Fragen, die Sie vielleicht selber für dumm halten. Denn der Pfarrer wird Ihnen im Endeffekt dankbar sein darüber, dass er mal erfährt, was er auch selber sagen kann und sagen sollte.
Ja, wir Pfarrer gehen ja häufig davon aus, dass die Leute alles wissen.
Eben, genau.
Das ist ja vielleicht unser Fehler. Und dass man halt immer wieder diese Sisyphusarbeit machen muss, immer wieder von Neuem Dinge erklären und deutlich machen und dass das bewusst wird.
Gehen wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen Zeit haben wir noch im Katechismus der katholischen Kirche, aber nicht alle Glieder leisten denselben Dienst. Einzelne Glieder sind in und durch die Kirche von Gott zu einem besonderen Dienst an der Gemeinde berufen. Diese Diener werden ausgewählt und durch das Weihesakrament geweiht. Dadurch befähigt sie der Heilige Geist, in der Person Christi, des Hauptes, zu handeln, um allen Gliedern der Kirche zu dienen. Der geweihte Amtsträger ist gleichsam die Ikone Christi, des Priesters. In der Eucharistie tritt das Sakrament der Kirche voll zutage. Daher findet das Amt des Bischofs im Vorsitz der Eucharistiefeier seinen vorzüglichen Ausdruck und in Gemeinschaft mit ihm das Amt der Priester und der Diakone. Für den Dienst an den Aufgaben des gemeinsamen Priestertums der Gläubigen gibt es noch weitere besondere Dienste. Die damit Betrauten empfangen nicht das Sakrament der Weihe. Ihre Aufgaben werden von den Bischöfen gemäß den liturgischen Traditionen und den pastoralen Bedürfnissen bestimmt. Auch die Ministranten, Lektoren, Kommentatoren und jene, die zum Kirchenchor gehören, versehen einen wahrhaft liturgischen Dienst. So ist bei der Feier der Sakramente die ganze Versammlung Liturge, Feiernde, jeder seiner Aufgabe entsprechend, aber in der Einheit des Geistes, der in allem handelt. Bei den liturgischen Feiern soll jeder, ob Amtsträger oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun, was ihm aufgrund der Natur der Sache und der liturgischen Normen zukommt.
Also interessant ist, dass da bei der Aufzählung der verschiedenen Dienste, Ministranten, Lektoren, Kommentatoren und jene, die zum Kirchenchor gehören, die Mesner fehlen.
Also der Mesner gehört hier eigentlich auch noch rein.
Ja, sicher gehört der Mesner dazu. Was tun's denn ohne Mesner?
Ja.
Mesner, das ist ja eine Stütze in der Pfarrei sondergleichen. Die haben früher auch immer Vorbeterdienste und solche Dinge gemacht. Schauen Sie, es war ja auch früher nicht so, dass ein Pfarrer überall war. Zum Beispiel, wenn ich denke, Maiandachten und sowas in kleineren Orten, das haben die Mesner vorgebetet und da hat es ein paar Leute gegeben, die haben die Lieder angestimmt, die haben die schönsten Maiandachten gehalten. Oder denken Sie an die Rosenkranzandachten im Oktober. Das haben die Mesner gemacht. Oder Sterberosenkränze. Die Litanei vorbeten machen ja in der Regel die Mesner.
Wenn wir die Frage am Anfang jetzt nochmal stellen, wer feiert die Liturgie der Sakramente, kann man eigentlich sagen, alle, also zumindest die ganze Gemeinde.
Ja, freilich. Jeder ist beteiligt. Und je inniger ich dabei bin, umso mehr Früchte empfange ich natürlich auch daraus. Wenn ich also bloß oberflächlich als Zuschauer mehr oder weniger auf der Empore trob, meine Zeit absitze, werde ich also nicht so viel an Gnaden empfangen, wie derjenige, der jetzt ganz innig dabei ist und mitbetet und sich müht, auf das Wort Gottes zu hören, weil das erleben sie ja immer wieder, dass zum Beispiel manche eben ganz dabei sind, innig dabei sind und dadurch auch viel stärker geformt, geprägt werden, als derjenige, der halt sehr oberflächlich das Ganze nimmt.
Und es wird ja auch gezeigt, dass jeder seinen Platz hat. Also jeder hat eine ganz bestimmte Bestimmung. Die Priester haben ihre Bestimmung und die Gemeinde hat auch wiederum ihre Bestimmung, die sich dann auch wieder aufgliedert. Es ist also nicht so, dass jeder alles machen muss.
Na, das auch nicht. Aber wie gesagt, es wäre schon wichtig, dass man beim Gottesdienst mitbetet und mitsingt, soweit man singen kann. Es gibt ja auch Leute, die nicht singen können. Aber ich sage immer, der liebe Gott, der schaut nicht aufs Maul, der schaut aufs Herz. Also man darf auch falsch singen.
Herr Dekan-Gschwind, ich danke Ihnen wieder recht herzlich für diese Auslegung des Katechismus. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich darf Ihnen noch den Hinweis geben, wenn Sie einen Mitschnitt von dieser Sendung haben wollen, dann können Sie ihn sich morgen früh wieder beim CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder schreiben Sie eine E-Mail, das können Sie auch heute noch machen, an cd-dienst@horeb.org. Sie können sich auch direkt auf unserer Homepage einen Mitschnitt bestellen auf www.horeb.org. Herr Dekan Gschwind, wir machen weiter nächste Woche wieder mit den Sakramenten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, danke Ihnen.
Auf Wiederhören.